Wir wollen heute fortfahren im Hören auf das Lukas-Evangelium. Und wir kommen heute zu einem relativ bekannten Abschnitt, würde ich mal sagen. Viele kennen ihn aus der Kinderstunde bereits. Ist auch ein spannender Abschnitt. Lukas Kapitel 4 und wir lesen ab Vers 14 bis Vers 30. Lukas Kapitel 4, die Verse 14 bis 30 und ich... Also wie schon gesagt, ich vermute, dass jeder diese Begebenheit in Nazareth kennt. Mich selbst hat diese Begebenheit eigentlich von Kindestagen an begleitet. Und immer wenn ich dies las und wenn ich diesen Abschnitt hörte oder aus der Kinderbibel oder wie auch immer, dann war ich eigentlich von einer Frage gepackt. Und das ist der letzte Satz dieses Abschnittes, Vers 30. Wo es heißt, Jesus ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Mich hat immer interessiert, wie hat Jesus das gemacht? Als ich ein Kind war, durfte ich Fernsehen gucken, auch sonntags nachmittags, und da gab es die Serie Bonanza. Das war so eine Western-Serie von einer Familie. Kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, habt auch nicht viel versäumt, aber egal. Jedenfalls, es ging immer nach dem gleichen Strickmuster. Diese Familie kam irgendwie in eine Schwierigkeiten und dann haben sie sich immer gegen eine natürlich übergroße Mehrheit irgendwie rausgehauen. Und am Ende war wieder heile Welt. Das war innerhalb von 50 Minuten lief das ab. Aber immerhin, ich fand das als 8-, 9-, 10-Jähriger unsagbar spannend. Sie kämpften sich dann durch die Mitte. Und von diesem geistigen Hintergrund her hat mich eine Frage beschäftigt, wie hat Jesus das hier gemacht? Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Erst viel später ist mir aufgefallen, erstens erklärt Lukas das nicht, wie er das gemacht hat, und zweitens ist eine völlig uninteressante Frage zu diesem Abschnitt. Ist völlig uninteressant. Wir kommen darauf am Schluss noch. Aber was ist hier eigentlich geschehen? Dieser Bericht, der ist ja irgendwie spannend. Ja? Jesus in der Synagoge seiner Heimatstadt von Nazareth, der Ort, in dem er aufgewachsen ist, da kannte man ihn. Und ja, da kam es dann zu einem riesigen Spannungsbogen und dann auch, dass sie ihn dort, den Hügel, hinabstürzen wollten. Zunächst lesen wir, wenn wir vorne anfangen, in den Versen 14 und 15, also Jesus war inzwischen durch Galiläa gezogen. Das war die letzte Begebenheit, die wir gelesen haben, die Versuchung Jesu. Und dann ging er in der Kraft des Geistes durch Galiläa, unter anderem auch nach Kapernaum, und er tat dort viele Wunder. Übrigens, das lesen wir hier nicht, das lesen wir in anderen Evangelien. Daran könnt ihr auch merken, dass diese Evangelien durch den Geist Gottes so gewirkt sind, dass sie aufeinander aufbauen. Ja? Also was er alles in Kapernaum getan hat, wird uns hier nicht berichtet. Es wird nur kurz angedeutet, tu das, was du in Kapernaum getan hast, auch hier. Aber immerhin, es ist deutlich, er hat dort einige Wunder getan, er hatte gepredigt, er hatte gelehrt und er war berühmt in Galiläa, also in dem Nordteil da am See Genezareth. Das ist Galiläa. Und dann kommt er auch nach Nazareth. Und in Nazareth beginnt, ich sag mal, die Geschichte eigentlich schön, wunderschön, oder? Alle sitzen am Sabbat in der Synagoge. Und kurze Zeit später, sagen wir mal eine Stunde oder anderthalb Stunden später oder vielleicht noch wesentlich weniger, ich weiß es nicht, endet die ganze Geschichte mit einem versuchten Mordanschlag. Warum? Was war da eigentlich passiert? Irgendwie geht es um eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Aber warum war das so ärgerlich, nicht? Diese Stelle? Und wie kann es sein, dass seine Jugendfreunde, seine Kindheitsfreunde Jesu plötzlich sich so heftig gegen ihn wenden, schlagartig? Eine bittere Wendung. Und das in seiner Heimatstadt. Und ihr Lieben, wir wollen uns heute einmal damit befassen. Dabei interessiert uns natürlich die Frage, wie kann es eigentlich passieren, dass Menschen so schnell umkippen? Und zugespitzt auf unsere Situation, wir haben es schon ein paar Mal erlebt, Menschen, die hier Mitglied geworden sind in der Gemeinde und dann wieder in irgendeiner Weise damit brechen. Wie kommt das eigentlich? Was läuft da ab? Was passiert da eigentlich? Nicht? Wenn hier jemand Bekenntnis ablegt, wir hatten es ja jetzt gerade wieder letzten Sonntag bei Becky, dann bekennt sie ja nicht wenig. Ja? Sie bekennt, dass sie im Leben und im Sterben bei dieser Lehre bleiben will, bei diesem Evangelium. Das ist nicht wenig, oder? Dann die bedrückende Frage. Damals im Blick auf Nazareth, was passierte denn da? Sie kannten doch alle Jesus. Ist doch aufgewachsen unter ihnen, es wird sogar ausdrücklich gesagt. Und heute hier in Gießen. Versuchen wir unter diesem Aspekt auch einmal diesen Abschnitt heute zu lesen. Ich habe diese Bibelarbeit heute überschrieben mit vorgefassten Erwartungen, kann man das Wort Gottes nicht verstehen und man kann Jesus nicht begegnen. Mit vorgefassten Erwartungen. Kann man Gottes Wort nicht verstehen und man kann Jesus nicht begegnen. Man könnte auch überschreiben, Jesus liest etwas vor, dann erklärt er es nicht. Vorlesen ohne Fortsetzung. Verwirrung aufgrund von Verblendung, falsche Erwartungen, Ablehnung, Verhärtung und dann versuchen sie ihn, da diesen Abhang bei Nazareth, Galiläa ist ja sehr bergiges Gebiet, dann da hinabzustürzen. Die Geschichte, wie gesagt, sie ist bekannt. Ich erzähle heute nichts Neues, nicht eine etwas, manche Geschichten sind nicht so bekannt, aber die ist sicher bekannt. Wir lesen sie und wenn wir sie flüchtig lesen, ja, dann scheint alles irgendwie richtig zu sein. Jesus liest aus der Bibel vor, danach sagt er etwas, sehr kurz. Nicht? Keiner wird ihm vorwerfen, also die Predigt war zu lang, ja, hat nur drei Worte gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden und dann hat er sich wieder gesetzt. Kürzer geht's nimmer, würden wir sagen. Und dann explodiert die Sache. Flüchtig, wenn wir flüchtig lesen. Und ich frage jetzt einmal, ist es wirklich so einfach, ihr Lieben? Schauen wir einmal genau hin. Und das, darum bitte ich euch heute. Und versuchen zu verstehen, was läuft hier eigentlich ab. Und dann werden wir feststellen, dass eigentlich vom ersten Augenblick vieles so abläuft, wie wir es nicht erwarten. An diesem Morgen kommt Jesus in die Synagoge von Nazareth und Jesus liest vor. Auf den ersten Blick ist das nichts Auffallendes, es ist nichts Merkwürdiges. Schließlich durften alle jüdischen Männer an der Lesung der Heiligen Schrift teilnehmen in den Synagogen. Das war üblich. Ihr habt mitgekriegt vielleicht, wir machen das inzwischen seit einigen Malen, jetzt hier auch in der Bibelstunde, dass ich jemanden anders bitte, dass ich nicht den Abschnitt vorlese, sondern dass jemand anders das macht. So war das auch damals. In der Synagoge am Sabbat gab es da einen Vorleser. Vermutlich hat Jesus auch vor seiner Taufe, das ist ja noch gar nicht so lange her, auch in Nazareth, als er in Nazareth war, schon mal aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Es steht nicht da, aber es ist sehr wahrscheinlich. Jeder kam mal ran. Es ist nichts Überraschendes. Aber wie gesagt, das war damals Vergangenheit. Inzwischen aber ist Jesus in Israel oder meinetwegen sagen wir bescheidener in Galiläa bekannt. Er ist eine Berühmtheit geworden inzwischen. Überall, wo er hinkommt, die Menschen strömen ihm nach und er ist, wie es hier heißt, er wurde von allen gepriesen, Vers 15. Und jetzt kommt Jesus endlich in seine Heimatstadt. Wir hatten gelesen, in den Synagogen, da lehrte er. Die Leute fanden das toll, was er lehrte. Und hier fungiert Jesus in Nazareth, ich sag mal, als ein Vorleser. Der Diener reichte ihm eine Rolle, das war ja damals nicht ein Buch, sondern es war eine Buchrolle, also die Rolle Jesajas. Und klar, wenn er dann einen Abschnitt vorgelesen hat, dann erwartet man von einem Rabbi, von einem Lehrer, dass er dann sich hinstellt oder wie auch immer, oder sitzt und die anderen stehen. Vermutlich war es so rum. Und dann erklärt er den Abschnitt, legt ihn aus oder wie auch immer, aber er lehrt. Er lehrt. So hat er das auch woanders gemacht und so war er bekannt. Hat es an vielen Orten gemacht und bitteschön nun also hier auch in Nazareth. Hier in Nazareth liest er vor. Vielleicht könnte man jetzt denken, naja, das ist ein Schritt zurück. Das ist kein innovativer Unterricht, keine uninnovative Unterweisung. Jesus geht zurück und er liest vor. Er geht einen Schritt zurück und liest vor. Wo bleibt da der Lehrer, der berühmte Lehrer? Ja, wir hatten gerade gelesen in den Versen 14 und 15, überall sonst lehrte er, hier nicht. Jesus, du bist doch ein berühmter, von allen Seiten geehrter, geachteter, gepriesener Lehrer. Hier in Nazareth, ihm wird die Schriftrolle gereicht. Warum gerade die Rolle Jesajas? Es steht nicht da. Vielleicht bat er ausdrücklich um die Rolle Jesajas. Vielleicht war dieser Abschnitt auch in der Synagogenlesung dran. Wir wissen es nicht, es steht nicht da. Und im Grunde ändert sich daran auch nicht viel, warum gerade Jesaja. Denn selbst wenn Jesaja an diesem Sabbat dran gewesen wäre, um gelesen zu werden, macht Jesus hier doch etwas Auffälliges, etwas Bemerkenswertes. Er sucht nach seinem Teil, nicht? Und ihr müsst euch vorstellen, so eine Rolle ist immer vorne gerollt, also bis du bei Kapitel 61 bist. Das Buch Jesaja hat 66 Kapitel, das dauert eine Weile. Also da rollt man dann ganz schön durch, bis man dann zu dem Teil kam, den man suchte. Und steht ziemlich weit hinten, die in der Rolle, Jesaja 61. Und die Menschen dort folgen schweigend. Auf der einen Seite wird die Rolle immer dicker und auf der anderen immer dünner. Okay, und dann liest Jesus aus Jesaja 61. Schlagen wir diesen Abschnitt mal auf in Jesaja Kapitel 61. Jesaja 61, dieses Kapitel beginnt. Ich lese mal Bis Vers 3. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden oder verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. So, und jetzt schauen wir uns mal an, dass der Abschnitt, was Jesus davon in Lukas Kapitel 4 gelesen hat. Und ich sage euch gleich, er hat es verkürzt gelesen. Er hat nicht alles vorgelesen. Lesen wir es jetzt mal, Vers 18 und Vers 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wie geht's weiter in Jesaja 61? Er hat im Grunde mitten im Satz aufgehört. Und den Tag der Rache. Das Gericht. Aber Jesus bricht vorher ab. Das fällt uns vielleicht nicht auf, damals ist es den Leuten bestimmt aufgefallen. Merkwürdige Schrifteinteilung, ja, merkwürdige Perikopeneinteilung, die Jesus hier gemacht hat. Er bricht genau in der Mitte eines Verses ab, das angenehme Jahr zu verkündigen, und dann hört er auf. Rache, Tag der Rache, kommt nicht. Warum? Ich nehme es jetzt schon mal vorweg, ganz einfach deswegen, weil das noch nicht dran war. Das kommt noch. Aber das andere, das ist jetzt schon da. Und mitten in diesem Vers hält er inne, mitten im Satz. Was tut er? In aller Seelenruhe rollt er wieder die Buchrolle zusammen. Ganz zurück. Es heißt hier ausdrücklich in Vers 20, und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Ich will mal so sagen, das war jetzt ein Spannungsaugenblick. Okay, jetzt hast du die Bibel gelesen, jetzt sag Jesus, was willst du dazu sagen? Mitten im Satz abgebrochen, das ist nicht besonders sinnvoll. Aber okay, da gibt es die Synagogendiener zurück. Ist ja merkwürdig, dass Lukas das so exakt berichtet. Ja, wir würden sagen, ist doch okay, jetzt komm endlich zur Predigt. Ja, das ist genauso, als wenn man jetzt lange sagt, der Pastor, nachdem er den Bibeltext vorgelesen hat, nimmt er seine Papiere und legt das andere weg oder so. Ja, ist okay, aber das ist ja nicht wichtig. Der Synagogendiener legt dann wahrscheinlich die Schriftrolle wieder in den Schrank oder in irgendeinen Behälter. Okay. Aber eins ist deutlich, wenn hier steht, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Die Spannung ist da, es knisterte. Was wird Jesus nach dieser Schriftlesung, vielleicht selbst gewählt, sagen? Jetzt muss er mit seiner Lehre beginnen. Jetzt war die Erwartung da. Nun muss der Lehrer ran, der Rabbi. Er rollt die Buchrolle zusammen, so als ob alles schon vorbei ist, als ob der Pastor die Predigt, die Bibel zuschmacht, bevor er noch mit der Predigt anfängt. Ist nicht gut. Aber Jesus macht es hier so. Seine Unterweisung hat immer noch nicht begonnen. Dann setzt er sich wieder hin. Die Menschen strecken ihre Köpfe aus. Erwartungsvoll, aber auch ein wenig fragend. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Ja, nun komm, Jesus, mit deinem Beitrag, nun endlich. Das Schweigen wird bedrückend. Irgendwie auch beklemmend, vielleicht auch peinlich. Jetzt muss etwas gesagt werden. Um dieses Schweigen zu brechen. Da gibt es doch noch etwas zu erklären. Jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen im Gottesdienst. Jetzt kommt die Predigt, so wissen wir. Der Wortverkündiger liest einen Teil aus der Bibel und setzt sich dann wieder. Und jetzt? Vielleicht schlägt einer vor dann bei uns, lasst uns ein Lied singen oder irgendwie sowas. Aber irgendwie ist es eine merkwürdige Atmosphäre, ja. Und schließlich ist es Jesus selbst, der das Schweigen bricht. Und was sagt er? Vers 22, sie gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und... Vers 21 geht's erst. Vers 21. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war die ganze Predigt. Die Schrift ist die Predigt. Was in der Schrift steht, das ist jetzt vor euch erfüllt. Vor euren Ohren. Hört gut zu. Habt ihr gehört, was ich eben gerade vorgelesen habe? Oder habt ihr gar nicht richtig hingehört? Und das ist jetzt erfüllt. Das ist die ganze Predigt. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, hier steht Jesaja 61 vor euch. Oder sitzt. Alle Nachrichten, die von mir zu euren Ohren gekommen sind, alle Gerüchte, alles, was man so hörte, über was Jesus in anderen Städten gelehrt hat, an Wunder gewirkt hat, es sind einfach nur die Erfüllung dieser Weissagung. Jesaja 61 sitzt hier vor euch. Jesus selbst ist die beredte Erklärung und Erfüllung dieses Kapitels. Und daher muss kein weiteres Wort hinzugefügt werden. Natürlich weiß Jesus, dass viele etwas anderes erwartet haben. So gehört sich das nicht. Vers 22 lesen wir einen Satz dazwischen. In den Ohren ist es erfüllt worden. Vielleicht dazu noch Vers 22. Es ist erfüllt worden vor euren Ohren. Naja klar, was hatten sie bis jetzt gehört? Gerüchte. Und jetzt haben sie es noch einmal aus der Heiligen Schrift gehört. Der vor euch steht, ist nicht der Kumpel, mit dem ihr mal im Sandkasten gespielt habt in Nazareth, sondern das ist der, von dem der Prophet Jesaja in Kapitel 61 geweissagt hat. Wie gesagt, seine Zuhörer haben etwas anderes erwartet. Sie sind mit anderen Erwartungen hergekommen. Er ist doch einer von uns. Er gehört doch zu uns. Wir haben doch mit ihm gespielt. Er ist doch mit uns aufgewachsen. Josef, Maria, kennen wir doch. Ist er nicht der Sohn des Josef, so werden sie bald sagen. Vers 22 steht es. Was sie hören, das ist genau das, was jetzt vorgelesen wurde. Jesus kümmert sich mit Hilfe von Jesaja, ich sag mal, unter den Untertitel des Bildes, das sie jetzt vor sich haben. Nicht? Manchmal sehen wir ja Bilder irgendwo und da können wir nichts damit anfangen. Erst durch den Untertitel wird es deutlich. Und dieser Untertitel von dem, was ihr jetzt seht hier vorne, das ist Jesaja 61. Das ist nicht das, ihr Lieben, was ihr erwartet. Klar, ihr habt mit mir einst gespielt, so lange ist das noch nicht her, Nazareth. Was Jesus hier gibt, ist ein Untertitel. Unter ein Titel, unter ein Bild, sage ich jetzt mal. Und ihr Lieben, das Gleiche gilt für uns. Kommen wir mal zu uns. Wir lesen die Bibel, ich hoffe auch persönlich, hier auch in der Bibelstunde. Das ist gut so, tut es. Aber wenn man die Bibel liest, dann muss man auch wirklich zuhören, was da steht. Wie gesagt, ich hatte Erwartungen, die waren geprägt durch Bonanza, als ich diesen Abschnitt las. Und dadurch war mein ganzes Denken darauf gerichtet. Die hier, die waren, als sie Jesus sahen, dachten sie, Mensch, das ist einer von uns. Dadurch wird unser Kaff berühmt, sage ich jetzt mal, wenn er jetzt auch bei uns auftritt. Und in ganz Galiläa ist er bekannt. Da können wir uns mit schmücken. Super. Und Jesus tritt auf und sagt, Leute, ist nicht so. Es geht um etwas ganz anderes. Meine Botschaft, mein Auftrag, der kommt in Jesaja 61 zum Ausdruck. Und da geht es um anderes. Da geht es darum, wie heißt es hier, den Armen frohe Botschaft oder das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind und die Blinden, dass sie wieder sehend werden. Und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Nicht das, was ihr erwartet. Nicht? Was hatte ich gesagt? Was ist die Überschrift heute? Mit vorgefassten Erwartungen kann man Gottes Wort nicht verstehen und man kann Jesus nicht wirklich begegnen. Man kann manches sehen, aber was uns eigentlich erst prägt, was uns informiert, das ist vielfach der Untertitel. Was Sie jetzt in Jesus sehen, das wird unterstrichen von diesem, ich sag mal, Untertitel Jesaja 61. Und davon wollten Sie nichts hören. Es geht auch bei uns manchmal so. Wir hören die Schrift, die vorgelesen wird, und dann sagen wir, auf gut Neudeutsch, so what? Okay, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Sie wollten anderes hören. Sie wollten mehr hören. Warum nicht Wunder tun? Wie in Kapernaum. Wir haben gehört, da hat er Wunder getan. Müssen wir uns jetzt hier wirklich in Nazareth mit so wenigem Satz, eigentlich mit einem einzigen Satz zufrieden geben? Und Jesus würde darauf antworten, ja, die Heilige Schrift ist ausreichend. Aber gleichzeitig müssen wir uns die großen Taten, die Wirklichkeit um dich herum anschauen. Ihr Lieben, wir verstehen die Bibel vielfach nur, wenn wir auch schauen, was um uns passiert. Und das, was um uns passiert, verstehen wir nur, wenn wir es im Licht der Heiligen Schrift sehen. Im prophetischen Wort. Aber nicht nur dort. Auch in den Geboten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6. Wie oft musste ich das schon denken, wenn mir jemand sein kaputtes Leben erzählt hat? Jetzt erntest du das. Ich habe schon öfters gesagt, das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ist ein Gebot, von dem Paulus sagt, das heißt ein Gebot mit Verheißung, auf das du lange lebst auf Erden. Das Umgekehrte gilt auch. Wenn ein Volk nicht mehr Vater und Mutter ehrt, wenn es Autoritäten verachtet, dann wird es nicht mehr lange leben auf Erden, dann wird es zugrunde gehen. Guckt euch um. Guckt euch um, was in den Familien los ist, in den Ehen los ist. Guckt es euch an. Sprüche 7, um noch vielleicht ein Wort zu sagen. Da wird uns von einem Mann berichtet, der hinter einer Frau herläuft. Da ist es so bezeichnend wie ein Ochs zur Schlachtbank. Er war erregt von ihren Reizen. Sie war nicht seine Frau. Und dann heißt es, und der Weg führt hinab in den Abgrund. Guck dich um. Guck dich um. Also Bibellesen ist nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, ein Text lesen, sondern bringen wir das in Verbindung mit unserem Leben, bringen wir das in Verbindung mit der Wirklichkeit und nehmen wir das zur Kenntnis. Damals in Nazareth war es so, Jesaja 61, welche Vorstellungen du von Jesus hast, welche Vorstellungen du damit auch von der Wirklichkeit hast, lässt du dich erfassen von dem, was die Schrift sagt, über das, was jetzt passiert ist. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Vers 23. Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen. Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Das war die Erwartungshaltung. Tue sie auch hier. Wenn du nicht andere heilst, na dann heile wenigstens dich selbst. Aber los, jetzt ran, Jesus. Wir erwarten das von dir. Nicht, das drückt so die Hintergrundstimmung aus, die damals in der Synagoge war. Ja? Es wird nicht offen ausgesprochen, aber es ist manchmal das Atmosphärische. Übrigens ist es manchmal so, wenn man predigt und so, weiß man genau, die Leute erwarten jetzt was anderes. Jesus geht nicht darauf ein, was diese Leute erwarten. Ja? Natürlich hat er geheilt woanders und er konnte es selbstverständlich auch in Nazareth, aber er hat es nicht getan. Sondern er hat ihnen eine Botschaft verkündet und die Botschaft heißt, Leute, ich bin ganz anders, als ihr euch das gedacht habt. Ich bin ein völlig anderer. Wenn ihr verstehen wollt, wer ich bin und was mein Auftrag ist, dann lest Jesaja 61. Jesus war ein Heiler, ja. Das wussten sie. Johannes 4 etwa. Hauptmann von Kapernaum, den Knecht hat er damals geheilt und so weiter. Werden uns ja verschiedene Heilungen in Kapernaum berichtet. Nicht übrigens im Lukas-Evangelium, aber in anderen. Beziehungsweise hier auch, aber wie auch immer. Aber dann auch erst später. Aber was sie wollten ist, eine Rede hören. Eine Rede, die ihren Erwartungen entsprach. So kommt man dann auch in die Synagoge oder bei uns in den Gottesdienst. Jesus, du kannst hier nicht einfach jetzt aufhören, nur ein Wort, einen Satz sagen. Zeig mal, wer du bist. Wir haben gesehen, dass du Wunder getan hast. Aber Jesus lenkt an Jesaja 61, da geht es ja auch darum, dass er heilt, dass er Gefangene in Freiheit bringt. Aber das Wichtige ist nicht, was er tut, sondern wer er ist. Willst du allein in der Großstadt Kapernaum arbeiten? Nicht alles, dies sind Andeutungen, ja? Aber ihr müsst merken, ihr solltet merken, die Stimmung kocht hoch langsam. Die Atmosphäre wird brenzlig. Was erwarteten die Synagogenbesucher? Davon war abhängig, was sie von Jesus fanden. Und die Menschen, sie sahen in ihm einen Menschen, auf den man stolz sein kann. Endlich ist einer mal aus unserem Kaff in ganz Galiläa bekannt. Ihr eigener Held, die Stadt wird dadurch berühmt. Beinahe hätte ich gesagt, sowas wie eine Touristenattraktion. Er ist einer von ihnen. Sie erwarten jetzt von ihm auch Heilungen, Heilungen von Blinden oder was auch immer. Bitte tu's. Und Jesus lenkt ihre Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit seiner Vaterstadt auf ihn selbst und sagt, Leute, ihr müsst eins kapieren, eins begreifen, wer ich bin. Und nochmal die Bildunterschrift Jesaja 61. Was Jesus mit dem Lesen von Jesaja 61 sagen will, ist Folgendes. Lies die Bibel und du wirst mich lesen. Im Johannesevangelium Kapitel, wer mitschreiben will, kann sich das notieren. Johannes Kapitel 5, Vers 39. Da sagt Jesus einmal zu den Juden, ihr erforscht die Schriften. Super. Weil ihr in ihnen ewiges Leben sucht. Super. Doch sie ist es, die von mir zeugt. Lies die Bibel und dann wirst du Christus erkennen. Lies mich, versuche mich zu sehen, sagt Jesus, dann wirst du auch die Bibel verstehen. Der Sohn Josefs, von dem sie hier sprachen, der ist in Wahrheit der Sohn Gottes. Das müsst ihr kapieren. Lies die Propheten und dann denk über deinen ehemaligen Spielkameraden nach. Hier ist mehr als ein Heiler. Hier ist mehr als eine Berühmtheit von Nazareth. Gottes eigener Gesalbter, der steht jetzt vor euch. Der Geist Gottes ist auf mir. Aber die Menschen in Nazareth wollen genau das nicht sehen. Sie wollen sich von ihren Wünschen, von ihren Erwartungen, von ihren Hoffnungen, von dem, was sie sich so vorgestellt haben, nicht abbringen lassen. Sie sind verblendet. Verblendet aufgrund ihrer eigenen Erwartungen. Sie können nicht hören, was sich da vor ihren Ohren erfüllt hat. Kapieren es nicht. Sie sind blind. Ihr Lieben, es gibt auch heute viele, viele Menschen immer noch, die mit den Geschichten von Bethlehem aufgewachsen sind, die das auch schön finden. Irgendwie gehört es dazu. Sie haben auch daran dann ganz besondere Erwartungen. Dann gehen sie auch Weihnachten in den Gottesdienst. Wird es ein bisschen stimmungsvoll, das ist eine gute Einleitung dann in den Heiligen Abend. Aber sie wollen Jesus, wer er wirklich ist, nicht kennenlernen. Heute gibt es viele, die einiges von Jesus erwarten oder von seinem Geist. Spektakuläres. Dann akzeptieren wir dich, Jesus. Dann können wir uns Jesus wie so eine Art Medaille an unser Kuvert heften. Und dabei dann kommen wir groß raus. Aber dann fehlt uns die Sicht auf das, wer Jesus Christus wirklich ist. Was hatte Jesaja 61 gesagt? Schauen wir es uns noch mal genau an. Er wendet sich an die Sanftmütigen. Und die Herrlichkeit des Messias, sie besteht, ihr Lieben, im Trösten. Er heilt die verwundeten Herzen. Er stillt keineswegs alle unsere Wünsche, alle unsere Erwartungen. Keineswegs. Es geht um die Armen, übrigens genauso wie im Lobgesang der Maria. Da hatten wir das schon gehört. Das Evangelium für die Armen im Geist. Ein unter der Last zusammengebrochenes Volk bekommt endlich von Christus Hilfe. Hilfe aus der Sündenschuld heraus, Hilfe aus der Finsternis heraus, Hilfe aus ihrer geistlichen Blindheit heraus. Ich gebe euch Gnade, sagt Jesus, und Friede. Daran war man nicht so interessiert. Ja. Musste was Spektakuläres her, wie in Kapernaum. Gnade, Friede, Trost. Wir lesen im Heidelberger Katechismus, was mit der Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Also wenn da stehen würde, was sind jetzt deine super geistlichen Dinge, die dir Jesus gibt und die du dann auch, mit denen du Eindruck schinden kannst in deiner Umgebung. Aber Trost, das sind nicht so Artikel, die im Augenblick so begehrt sind. Aber genau das, dafür kam Jesus, für die Armen, für die Elenden, für die, ich sag mal, Kaputten, für die Sünder. Was erwarten wir, wenn wir die Schrift lesen? Was erwarten wir? Was erwarten wir, wenn wir sonntags die Predigt hören und dann, ehrlich gesagt, wenn wir nicht schon vorher weggegangen sind, auch was in Bekenntnisunterweisung kommt? Oder ist uns das eigentlich nicht so wichtig? Weil es unseren Erwartungen nicht entspricht, dann sind wir genau wie die Leute in Nazareth. Genau wie die Leute in Nazareth. Vielleicht sind wir schon zufrieden, um mit einigen Versen zu leben, die irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen sind. Womit manche in Gemeinden heute zufrieden sind, das, da wundert man sich, aber es geht dann wenigstens irgendwie die Post ab oder was Spektakuläres läuft ab. Aber unser Zuhören auf das Evangelium soll uns vor allem die schreckliche Situation unserer Sünde, unserer Verlorenheit, unserer Verdorbenheit vor Augen führen, dass wir eben nicht vom christlichen Stolz geblendet sind. Denn da kann man auch von christlichem Stolz geblendet sein. Ja. Da heftet man sich Jesus wie so eine Medaille, habe ich gesagt, oder wie so ein Markenzeichen an das Kuvert, singt permanent Lieder, in denen laufend Jesus vorkommt. Psalmen sind viel zu anstrengend, weil da man einiges denken muss auch dabei. Ihr Lieben, mit solchen Menschen, die nicht von ihren Erwartungen, von ihren selbst geschaffenen Erwartungen ablassen, das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen und das sehen wir dann. Schließlich werden sie Jesus ablehnen. Und schließlich werden sie sich von ihm nicht nur entfernen, sondern sie werden ihn hinaustreiben und dann den Hügel hinabwerfen. Bevor das passiert, weist Jesus noch auf Folgendes hin, auf zwei Propheten. Der eine war Elia, also das ist der Mann, der Prophet da vom Berg Karmel, und dann der Prophet Elisa, sein Nachfolger, der hatte viele auch Wunder getan. was man an diesen beiden Propheten bereits erkennen kann, das ist ein Volk, das sich nicht wirklich demütigt vor Gott, wird zugrunde gehen. Elia trat auf in einer Zeit, als der Baals Götzendienst, der wurde ja damals von Omri und von dem König Omri und dann seinem Sohn, besonders Ahab, eingeführt in Israel. Elia predigt dagegen, naja, das Volk war mal so gepolt und dann mal so, auf Karmel fanden sie das ganz toll, was Elia da vollbracht hatte, aber dann verfielen sie doch weiter in den Götzendienst. Die eigenen Stadtgenossen, ihr Lieben, werden hier zu Mördern an Jesus. Und nur weil Jesus dann souverän durch ihre Mitte ging, war es nicht so. Es scheint eine unerhörte Prophezeiung zu sein, was Jesus hier sagt in Vers 24. Er aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Und bei Prophet könnt ihr jetzt denken an Elias und an Elisa. Die waren auch nicht anerkannt. Und so bin ich, sagt Jesus. Man kann sich als Freund von Jesus verstehen, man kann sich als, ich sag's mal etwas despektierlich, als Kumpel von Jesus betrachten. In Nazareth konnte das üblich sein. Und dennoch ist man so in sich selbst gefangen, dass man nicht wissen will, was er gesagt hat. Predigt war kurz, aber prägnant. Dass man ihn ablehnt und dass man dann sagt, nee, Jesus, so einen wollen wir nicht. Wir wollen was anderes. So wie in Kapernaum. Das ist der Maßstab. Auch heute sehen wir, dass Menschen über Jesus sprechen und dann sehr ablehnend sind. Welche Erwartungen haben Sie? Jesus ist kein Markenname, kein Logo. Vielleicht kennen Sie Jesus von zu Hause aus oder meinen ihn zu kennen, aber dass er heilig ist, dass er die zweite Person der Dreieinigkeit ist, dass er unantastbar ist. Och, naja, das. Der alte Bekannte, das ist gut. Aber dass wir ihm zu Fuß, dass wir vor ihm auf die Knie fallen müssen, dass wir uns vor ihm beugen müssen, nö. Aber man kann Jesus nicht ohne persönliche Hingabe, ohne ehrfürchtige Anbetung akzeptieren, annehmen. Auch wenn wir mit ihm ja vielleicht aufgewachsen sind, wie in Nazareth. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief: Wirket euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Ich denke manchmal, ihr Lieben, wie trödeln wir sonntags in Gottesdienst? Hört sich anders an als mit Furcht und Zittern. Vor welchem Herrn stehen wir da? Und das sagt Paulus in Philipper 2. Und unmittelbar vorher hatte er gesagt, wie Jesus sich erniedrigt hat. Und dann wird er erhöht zum Herrn. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Diese Geschichte endet, ich sag mal, mit einem versuchten Mord. Nee, so endet sie nicht, oder? Sie endet eigentlich ziemlich triumphal. Nazareth hat sich verhärtet. Sie hat sich verschlossen vor der Botschaft von Gnade, von Demut. Sie beweisen mit ihrem Auftreten, dass es Jesus genauso ging wie damals den Propheten Elias und Elisa, die mehr gehört wurden von den Heiden. Ja? Achtet mal darauf, was Jesus hier für Geschichten erzählt. Nicht? Vers 25, in Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat bei Sidon. Und das war schon außerhalb Israels. Ja, ein Heide. Das hätte Jesus nicht sagen dürfen. Jetzt geht's hoch. Und dann noch eine Geschichte. Vers 27, viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Vergiss es nicht, es war ein Heide. Nee, sowas wollten sie nicht hören. Das entsprach nicht ihren Erwartungen in der Heimatstadt, der Vaterstadt, in der Jesus doch aufgewachsen ist. Und jetzt werden die Leute in Nazareth mit Ohnmacht geschlagen. Jesus geht zwischen ihnen hindurch, um, wie es ja heißt, um woanders hinzugehen. Und am Ende wird ihn ganz Israel kreuzigen. Aber auch darin wird die Majestät Jesu offenbar. Nach der Auferstehung wird Jesus seine Jünger wieder zurückführen nach Galiläa. Und er wird sie von dort aussenden in alle Welt, um das Evangelium zu verkünden. Was heißt das für uns heute? Ihr Lieben, das Evangelium geht weiter. Ob wir das hier im sogenannten christlichen Abendland, das schon längst keins mehr ist, haben wollen oder nicht, dann wirkt der Heilige Geist woanders, in anderen Gegenden. Aber er wirkt. Er lässt sich von uns und von unseren Erwartungen und von unseren, ob wir meinen, das Christentum sei vorüber und brauchen wir nicht mehr, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Vielleicht bestaunen wir noch die großen Kathedralen, sind ganz erfasst von der wunderbaren Musik eines Johann Sebastian Bach. Aber eine wirkliche, persönliche Beziehung zu dem Herrn, der gekommen ist, um den Armen, um den Elenden das Evangelium zu verkünden, um denen, die in Blindheit verharren, wirklich Licht zu geben, ihre Augen aufzutun, wie es Jesus sagt. Och nö. Für Jesus, ich sag mal, Jesus macht das nichts aus. Er geht dann woanders hin. Seine Botschaft geht weiter. Er geht durch die Mitte von denjenigen, die ihn töten wollen, hindurch. Er setzt seinen königlichen Weg fort. Damals, wenn es nicht in Nazareth war, dann woanders. Heute, wenn es nicht Europa ist, es gibt noch andere Erdteile. Das eigentliche Problem des Evangeliums, das liegt bei uns selbst. Wenn wir die Heilige Schrift nicht wirklich lesen, nicht wirklich zuhören, was da geschrieben steht, dann haben wir Erwartungen an die Bibel, wie es damals die Leute in Nazareth haben. Und ich wollte zum Verrecken genau wissen, wie Jesus das gemacht hat. Ob er das so gemacht hat wie Bonanza oder wie auch immer er durch diese Menschenmenge hindurchgegangen ist. Das hat mich interessiert. Ihr Lieben, das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, kennst du den, dessen Bildunterschrift Jesaja 61 ist? Das ist wichtig, das ist entscheidend. Bist du mit dem in Kontakt gekommen, in Berührung gekommen?